Hallo und herzlich willkommen zu Keine halben Flaschen, deinem Wein-Podcast gefüllt mit spannenden Stories und inspirierenden Persönlichkeiten aus der Wein- und Genusswelt. Mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin Önologe, Hobbywinzer, Texter und selbstständiger Weinfuzzi. Gemeinsam mit euch möchte ich kreative Leute aus der Szene kennenlernen, Neues entdecken und natürlich auch das ein oder andere Glas Wein trinken. Mein Gast heute ist Hanna Markgraf. Hanna hat vor knapp 2 Jahren angefangen, auf dem Pankratiushof in Mainz zu arbeiten, um sich ihr Psychologiestudium zu finanzieren. Mittlerweile leitet sie da zusammen mit Paul Schmiel das neue Restaurant Pankratz und kümmert sich da um den Einkauf, den Service, die Kommunikation und auch die Weinauswahl. Fast alles, was in Pankratz auf den Tisch kommt, stammt aus der Region, was konsequent umgesetzt gar nicht mal so leicht ist. Ich habe mit Hanna darüber gesprochen, was gute Produkte an sich ausmacht, wie wichtig die Persönlichkeiten dahinter sind und welche Rolle Terroir bei Gemüse spielt. Außerdem ging es um den Preis und den Wert von Lebensmitteln, Wüstenkartoffeln und die beste Art Butter zu essen. Kurz nach der Aufnahme durfte ich Gast sein im Pankratz und bin immer noch ziemlich begeistert von der Liebe zum Detail und dem Aufwand, den sie da sogar für die kleinsten Sachen betreiben und auch der puristischen Art, Lebensmittel in den Fokus zu rücken. Ich würde jedem empfehlen, dort mal hinzugehen und sich das Menü zu gönnen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wie ist das bei euch? Ihr habt ja eine offene Küche im Pankratz.
Ganz genau. Also sozusagen eine offene im Restaurant vorne drin. Ja. Aber das ist nicht die einzige Küche, die wir haben. Also wir haben sozusagen im Hintergrund noch eine große Küche wirklich, wo viel Vor-Nachbereitung gemacht wird und auch eben für den Hofladen produziert wird, den wir ja haben. Den es ja auch schon einige längere Jahre gibt, als das Pankratz jetzt in dem Stil, wie wir dort kochen. Und du kannst dir einfach vorstellen, klar wird für den Abendtisch, den wir kochen, oder für das Dinner abends vorne gekocht und vorne angerichtet. Aber die Vorbereitungen laufen zu einem Großteil auch hinten in der Küche ab, wo man einfach viel mehr Gerätschaften hat. Ja, weil vorne ist schon so ein bisschen was in der Richtung, kann man schon sagen, Showküche, ja, wo die Leute einfach echt gucken können. Aber wir können natürlich, trotzdem wird nicht alles à la minute vorbereitet oder angerichtet, ja, sondern es gibt natürlich bei so vielen Gängen, die da abends gekocht werden, einiges, was einfach, ja, vorher vorbereitet wird im Hintergrund in der Küche.
Was heißt so viele Gänge?
Sagen wir mal, wir tun uns ganz, ganz schwer damit, eine fixe Zahl zu geben, weil dann kommen die Leute mit einer Erwartung, dass sie zum Beispiel heute Abend, weiß nicht, 15 Gänge essen, ja. Und hier ist es einfach so, dass wir uns je nach Jahreszeit das auch so ein bisschen freilassen. Ich meine, es gibt zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedlich viele Lebensmittel oder Gemüse vor allem auch, was uns zur Verfügung steht. Und da sprechen wir von, sagen wir mal, 15 bis 20 Gängen plus minus ungefähr, ja, was wir machen. Obwohl wir zum Beispiel im Winter natürlich auch weniger kochen. Wir haben weniger Gemüse so grundsätzlich zur Verfügung einfach stehen, dass wir uns da einfach auf ein paar weniger Gerichte fokussieren letztendlich.
Du sagst, es stehen unterschiedliche Lebensmittel zur Verfügung. Ihr achtet extrem auf Regionalität und damit auch Saisonalität. Ich meine, es schränkt euch ja auch ein. Warum macht ihr das?
Warum wir das machen? Und zwar ist es einfach so, wir sind in Mainz-Hechtsheim und als Paul vor 3 Jahren zurück auf den Hof gekommen ist, war das die Idee, okay, gut, wir wollen es auch einfach so ein bisschen, unterscheiden einfach von anderen gastronomischen Bereichen, indem wir echt sagen, okay, wir setzen komplett auf Regionalität und Saisonalität. In dem Sinne, hinter diesem Pankratiushof steht einfach eine Kartoffelbauernfamilie, ja. Da steht ein Zweig mit einer Gemüsefamilie oder einfach ein Gemüsehof dahinter. Das ist ja für uns eigentlich das beste Setup, um etwas zu starten, was mit Regionalität einfach verbunden ist, ja. Und hier einfach zu sagen, okay, wir nehmen nur diese Zutaten und wir werden auf Pfeffer verzichten, ja. Es sind viele, viele Einschränkungen, die damit eingehen und wir werden uns einfach überlegen, okay, wie kriegt man anders eine Schärfe einfach in ein Gericht rein? Ob man beispielsweise jetzt eine Kapuzinerkresse dann benutzt, um so ein bisschen einen Ersatz dafür zu finden oder was Gleichwertiges zu finden, was aber auf eine andere Art und Weise sehr, sehr spannend ist, ja.
Da muss ich nochmal einhaken. Ihr verzichtet komplett auf Pfeffer und dann auch andere Gewürze und...
Sagen wir mal so, schon grundsätzlich verzichten wir auf Pfeffer komplett. Da ist es schon so. Im Restaurant wird nicht irgendwie gepfeffert. Salzen tun wir. Aber es wird so versucht, einfach das, was man hier einfach in der Region hat, um Gewürze sozusagen zu nutzen, mit einer anderen Art und Weise zu ersetzen, ja. Ob es ja irgendwelche Blüten sind, ob es irgendwelche Kräuter sind, und gucken einfach, dass wir da ein Repertoire einfach stehen haben, was wir haben, um unsere Gerichte sozusagen zu verfeinern letztendlich.
Geil.
einfach sau das geile Prinzip. Ja. Du hast eben schon gesagt, als Paul zurückgekommen ist, willst du noch kurz sagen, wer Paul ist?
Ganz genau. Paul ist sozusagen oder ist der Sohn vom Hof. Also das ist der Sohn von Katja und Peter Klein, die eben diesen Hof sozusagen, ja, so ein bisschen ins Leben gerufen haben. Katja ist die Mama von Paul, die das alles eigentlich hochgezogen hat, was jetzt so die Gastronomie angeht. Und der Peter ist der Papa, der sich so hauptsächlich um den Hofladen aktuell noch kümmert. Und das heißt, Paul ist auch in der Gastronomiefamilie schon groß geworden, aber eben auch mit diesem Hintergrund von einem Kartoffelbauernhof und schon immer diesen Bezug zu, ja, einfach Lebensmitteln zu wissen, was ist das und was ist das irgendwie auch wert letztendlich, ja. Und der ist eben nach seiner Reise so ein bisschen durch die Welt oder an allen Stationen, wo er gewesen ist, zurückgekommen mit der Idee, einfach, ja, auch einen Abendservice zu machen auf dem Hof und einfach alles noch ein bisschen perfektionistischer, finde ich, trifft es ganz gut. Es beschreibt auch seine Arbeit ganz gut zu machen und so viel wie möglich selber herzustellen.
Du hast eben schon gesagt, irgendwie, also das. Du redest jetzt gar nicht so über Essen oder über Gekochtes oder sonst was, sondern eigentlich immer nur über Lebensmittel. Was sind denn Lebensmittel? Also, und was sind gute Lebensmittel?
Ich würde sagen, gute Lebensmittel sind für uns auch die Menschen, die dahinter stehen letztendlich tatsächlich. Für uns ist ein extrem wichtiges Ding, wer sind die Personen, die hinter diesen Lebensmitteln stehen, ja? Wir fahren eigentlich zu jedem Einzelnen hin, wo wir sagen so, hey, ich glaube, ihr habt gute Lebensmittel. Ihr habt Lebensmittel, die gut irgendwie in unser Restaurant passen könnten letztendlich. Schauen uns die Personen an. Das ist uns super, super wichtig, dass wir einfach dieser menschliche Kontakt dahinter steht, der einen relativ hohen Stellenwert haben kann auf jeden Fall. Aber wenn wir die Arbeit von denjenigen auch sehen und sehen, hey, das ist gut, da wird nicht mit Pestiziden gearbeitet, da wird einfach nicht irgendwas gemacht, was nicht zum Beispiel einer regenerativen oder nachhaltigen Landwirtschaft entspricht. Wenn dem nicht so ist, dann wissen wir auch, hey, das ist was passt dazu. Das ist ein unverfälschtes Produkt, was letztendlich bei uns ins Restaurant gebracht wird. Und darum geht's ja einfach, dass wir mit Produkten arbeiten, die so in ihrer Natur einfach geschaffen wurden, ohne Zusätze, ohne Wegnahme, ja? Dass wir sozusagen dieses rohe, reine, gute Produkt einfach am Ende des Tages haben.
Ich kenne das aus der Weinwelt halt auch. Irgendwie, dass sau viele extrem gut arbeiten, extrem gut produzieren, ohne dass sie jetzt irgendwie zertifiziert sein müssen. Aber auch da geht es mehr um die Leute dahinter. Also, dass man da weiß, wer dahinter steht und wer das wie produziert und was so der Gedanke dann ist.
Und da ist dieses Regionale ja auch so schön. Wenn wir sagen, wir sind regional, dann haben wir einfach die Möglichkeit, zu jedem Einzelnen, wo wir unsere Sachen herbeziehen, hinzufahren und zu gucken, wie es läuft, ja. Und weiß nicht, würden wir Fisch von irgendwoher, von über Meer hin beziehen, da haben wir nicht die hundertprozentige Kontrolle oder das hundertprozentige Gewissen, dass es einfach gut ist, was dann gemacht wird, ja. Und geht's, so lassen wir uns das einfach.
Geht's euch im Wesentlichen dann auch darum, also kocht ihr deswegen regional, damit ihr die Leute dahinter irgendwie, also nicht überprüfen, sondern halt kennenlernen könnt? Oder geht's auch, also ich will so ein bisschen darauf hinaus, bei Wein redet man immer viel so von Terroir. Mhm. Also so dieses Terroir macht das und das aus und deswegen schmeckt der Wein so, wie er ist. Mhm. Eigentlich kommt das ja auch aus dem Lebensmittelbereich. Ne? So in Frankreich wird das ja viel auch in dem Zusammenhang benutzt, dieser Begriff.
Ja.
Kannst du damit auch was anfangen bei Lebensmitteln? Also schmeckt jetzt eine rein hessische Karotte anders als die pfälzische Karotte?
Das direkt kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil ich im Vergleich noch keine rein hessische zu einer pfälzischen Karotte tatsächlich gegessen habe. Aber ich würde auf jeden Fall schon sagen, ich meine, ein cooles Beispiel ist da zum Beispiel einfach der Kartoffelbauernhof, den wir haben. Oder der einfach hinterm Pankraz zusteckt, den Pauls Papa damals geleitet hat, ja. Wir haben hier nicht viel Regen, ja, für Kartoffeln. Das heißt, wir kriegen letztendlich Wüstenkartoffeln so ungefähr daraus. Davon sprechen wir. Das heißt, wir haben super, super kleine Kartoffeln, die aber eine extrem coole Intensität aufweisen. Und das ist was halt dann sehr, sehr besonders ist, einfach für die Kartoffel, die wir hier haben. Natürlich gibt es einfach so
Wüstenkartoffel.
Ja, Wüstenkartoffel so ungefähr. Natürlich ist es sehr terroirbildend, auch bei vielen Gemüsesorten, die wir auch haben. Aber ich glaube schon, dass trotzdem auch das ist ein schöner Beigeschmack einfach dabei. Das ist cool, dass natürlich jedes Terroir auch einfach Gemüse unterschiedlich auszeichnet oder Lebensmittel, die wir beziehen, auszeichnet. Aber es ist trotzdem auch einfach wichtig, dass wir das im direkten Umkreis haben. So, uns liegt ein extrem hoher Wert darauf, einfach Kontakte zu pflegen, in Kontakt mit diesen Menschen zu sein und einfach, dass Philosophien ineinander übereingehen oder übereinstimmen sozusagen, ja.
Ja. Das heißt aber auch, dass für euch die Qualität der Lebensmittel erstmal wichtiger ist als der Preis.
Das auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Und wir schauen dann, was wir letztendlich daraus machen können, ja, aus dem, was uns dort gegeben wird, inwiefern kann man produzieren. Und das ist ja auch, Wir beziehen eine Milch zum Beispiel aus Bodenheim und da ist es so, das ist eine Jersey-Milch, eine relativ fettreiche Milch einfach, wo wir gesagt haben, hey, okay, wir würden super gerne Mozzarella selber herstellen, ja. Okay, wir machen nur Mozzarella, aber wir haben dann noch ein Nebenprodukt mit dabei. Was kann man damit machen? Man kann es theoretisch wegschmeißen, ja, weil die Arbeit, die man einfach dafür aufwendet, noch was weiteres rauszumachen, die steht immer am höchsten Punkt sozusagen. Aber nein, dann wurde gesagt, okay, natürlich, wir machen Ricotta noch da draus. Ja. Und so versuchen wir schon, wenn wir ein sehr hochqualitatives Produkt haben, was auch dementsprechend seinen Preis haben wird letztendlich, ja, das Beste da rauszuholen und so viel wie möglich einfach rauszuholen und auch Nebenprodukte weiterzuverwenden und die nicht einfach, dass die im Abfall landen, ja. Das ist wichtig und wir wollen eben auch auf eine Art und Weise kochen, dass wir am Ende des Tages nicht Mengen über haben, ja. Ich meine, klar, irgendjemand wird das schon essen, kann man vielleicht sagen, aber es ist ja nicht der Sinn dahinter, sondern ja, man möchte einfach so kalkulieren, auch essenstechnisch, dass man am Ende des Tages nichts übrig hat. Und deswegen ist es perfekt, den Abendservice oder das so wie abends gekocht wird, weil wir stimmen uns genau auf die Personenzahl ab, die abends entscheiden wird.
Aber also ja, sau cool. Mhm. Ihr produziert ja einfach auch einfach fast alles selber, oder? Was geht? Also ich meine, ihr kocht, ihr backt selber, ihr macht den Mozzarella selber, ihr, weiß ich nicht, habt ihr eine eigene Mühle auch noch?
Nee, haben wir nicht. Aber wir versuchen so viel wie möglich selber herzustellen. Das, was in unserem Rahmen liegt und was einfach realisierbar ist, das versuchen wir selber zu machen. Wir haben auch Ideen, was wir gerne noch alles selber machen möchten.
Zum Beispiel?
Aber Käse selber herzustellen, das wäre was, was ein sehr, sehr großer Wunsch ist. Genau, aber ich glaube, man muss Step by Step einfach gehen. Ich meine, wir haben jetzt sind sozusagen in unserem vierten Monat mit dem Restaurant, werden gucken, dass das da erstmal einfach was ist, wo wir uns sehr, sehr sicher auch mitfühlen, was einfach reibungslose Abläufe bekommt letztendlich. Und dann können wir den nächsten Step gehen und sagen so, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel in Angriff zu schauen, inwiefern lässt es sich realisieren, beispielsweise Käse irgendwann selber herzustellen, ja, unabhängig von dem Mozzarella, den wir selber machen. Und trotzdem beziehen wir aktuell auch Käse. Zwar arbeiten wir so in dem Sinne, ja, auch im Restaurant ein bisschen mit, aber das ist eher so für den Hofladen, wo wir auch Käse einfach zukaufen, ja, mit dem Rheingau oder mit der Rheingauer Käseaffineurin. Das ist so unsere Anlaufstelle da aktuell einfach, was sehr viel Freude auch bereitet, ja.
Und bei dem Aufwand, den ihr betreibt, sind die Preise schon auch gesalzen teilweise, ne? Also ich war neulich bei euch im Hofladen, das Brot ist bei 6 Euro.
Genau, das Sauerteigleib liegt bei 6 Euro, was ich glaube für viele Leute auf den ersten Blick einfach so ein bisschen schockierend ist, die dieses Brot noch nie gegessen haben und einfach auch gar keinen Bezug mehr dazu haben. Und ich glaube, wir machen es uns aber auch schon zur Aufgabe auf jeden Fall, so ein bisschen, was heißt Pionierarbeit zu leisten, aber einfach eine Arbeit zu leisten, um Leuten wieder ein gutes Verständnis für gute Lebensmittel zu geben letztendlich, ja. Da haben wir bei dem Brot angefangen. Ich glaube, das war eins der ersten Dinge, wo wir gesagt haben, okay, wir fangen jetzt an, Brot selber zu backen. Und wenn wir daran denken, dass es einfach ein Teig ist, der 36 Stunden braucht, ja, der zweimal am Tag gefüttert werden muss, was Pauls Papa, der Peter macht das nämlich, da steckt einfach Arbeit hinter, ja. Das ist von, ja, äußeren Einflüssen abdingbar. Das heißt, es ist mal sehr, sehr heiß, wird die Fermentation anders laufen, als wenn wir kühlere Temperaturen haben. Und so wird das Brot auch jeden Tag einfach anders aussehen. Du hast keinen Verlass, dass dieses Sauerteigbrot immer die perfekte Kruste oben drauf hat. Und du kannst es nicht ausmessen. Du hast jeden Tag ein anderes Brot letztendlich, ja. Und jeden Tag spiegelt es das wieder, was irgendwie in den letzten 2-3 Tagen einfach passiert ist mit dem Teig, ja. Das ist Zuneigung so. Das ist ja viel Liebe, die dahinter steckt und die da reingesetzt wird in dieses Brot letztendlich, ja. Und was auch seinen Stellenwert einfach bei uns hat.
Absolut. Also ihr hattet ja die Pop-Up-Bakery hier unten am Rhein, wie die Leute einfach ausgerastet sind. Ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen, dass einfach so eine Riesenschlange vor einer Bäckerei ist. Weil die Leute einfach Bock drauf haben, diese coolen Produkte zu haben. Und vor allen Dingen die Croissants und diese kleinen, ich vergesse den Namen immer.
Kuhnermann.
Diese Salzkaramellgeräte.
Genau. Ich glaube, das ist die Frage, die am meisten gestellt wurde in diesen halben Jahr Pop-Up-Zeit. Was ist das? Und wir haben gedacht, so, okay, vielleicht müssen wir so ein kleines Video einspielen lassen für eine Erklärung. Aber ja, das sind einfach, kannst du dir vorstellen, Croissants werden ja in Dreiecken geschnitten. Mhm. Und wir haben ja immer an den Seiten so ein bisschen was, was einfach dann nicht in das Muster gerade mit reinpasst. Die schneiden wir ganz klein, die Teigstücke. Die werden dann in Zucker gewälzt mit einer leicht salzigen Note mit dabei. Und dann werden die einfach in ein gefettetes Förmchen reingesetzt. und gebacken. Und so karamellisiert halt der Zucker nach außen hin. Und du hast ein sehr, sehr leckeres, bretonisches Buttergebäck.
Ich wollte gerade sagen, es ist die beste Art, Butter zu essen.
Ich glaube auch. Das ist so das Beste, was irgendwie der Butter passieren kann letztendlich, ja.
Ja, saugeil. Mit dem Brot startet ihr auch abends immer in den Service, oder?
Wir starten damit nicht in den Service, aber es ist immer ein Part einfach von unserem Abendessen, was wir machen. Also egal, wie sehr sich dieses ganze Menü verändern wird, es wird immer eine Scheibe Brot auf jeden Fall geben für jeden. Und da sagen wir auch immer so, das ist für uns einfach der wichtigste Gang am Abend, weil dort einfach die meiste Arbeit drinsteckt, ja. Und das ist zwar nicht zu Anfang gesetzt, aber so im ersten Drittel sozusagen des Dinners, des Menüs, kommt dann das Brot auch und das ist dann so ein bisschen entschleunigend, sage ich immer ganz gerne.
Mm. Ja, es klingt alles so ein bisschen nach Färviken. Kennst du das? In Schweden gibt es so ein Restaurant, irgendwie, das war in der ersten Staffel Chef's Table.
Okay.
Die auch so, der alles aus der Nähe und dann regional irgendwie auch aus einer Gegend, wo dann halt noch ein bisschen länger Winter ist als hier in Rheinhessen, die dann halt irgendwie auch alles selber fermentiert und eingelegt haben und so. Das macht ihr auch?
Das machen wir auch in einem relativ, ja, ich würde sagen, für uns sozusagen großen Stil. Ich meine, das ist was du nicht von heute auf morgen hast. Das braucht auf jeden Fall Zeit. Also, aber angefangen von Essigkulturen oder Hefepilzen, wo man sagt, okay, wir stellen unseren eigenen Kombucha her. Wir haben unsere eigenen Essigmütter sozusagen da und stellen unseren Essig her. Und wir wecken super viel einfach ein, ja. Was schön ist, weil du kannst dann auch im Winter einfach auf Lebensmittel zurückgreifen, die du im Winter so direkt frisch nicht haben kannst, ja. Und du kriegst ganz andere, intensivere Aromatiken einfach raus, wenn du dir die Zeit nimmst, solche Sachen einfach selber herzustellen, ja.
Du bist ja Restaurantleitung.
Ganz genau.
Kann man so pauschal sagen.
Kann man so pauschal sagen.
Aber du bist ja abends auch im Service und du bist auch für Wein und als Sommelier unterwegs.
Ganz genau.
Du bist aber auch Quereinsteiger. Hast du ein Sommelier gemacht?
Nee, habe ich keinen Sommelier gemacht. Ich habe wirklich so Anfang letzten Jahres entschieden, mit Paul sozusagen das Restaurant zu machen, weil ich mich einfach in dem Moment gesagt habe, okay, ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt in meinem Lebensabschnitt gerade machen sollte. Und wir standen vor der Überlegung, ob wir einen Sommelier fürs Restaurant holen sollten, weil es schön ist, glaube ich, jemanden auch mit Expertise zu haben und vor allem auch jemanden da zu haben, von dem wir dann noch lernen können, was einfach Weinthematik angeht. Und haben uns jetzt aber fürs Erste dazu entschieden, okay, wir machen es genauso wie mit den Lebensmitteln. Wir fahren einfach zu allen Winzern hin, lernen die alle kennen, probieren die Weine. Und ich meine, von wem kannst du es besser lernen als von den Leuten, die den Wein selber hergestellt haben, ja? Und habe mich so dann, ja, in das Thema reingetrunken und einfach viel mit auseinandergesetzt.
Ja, learning by drinking ist eher das Richtige bei Wein auf jeden Fall. Das heißt, dein Know-how hast du auch von den Winzern einfach direkt und hast dich über probieren und unterhalten und so einfach gucken.
Genau, und dann echt durch ausprobieren, auch am Abend letztendlich. Ich meine, das läuft jetzt wesentlich besser und ich fühle mich sehr viel sicherer damit, als wie es zum ersten Tag war, als wir Abendservice gemacht haben. Aber man lernt die Leute einfach kennen, ja. Man lernt die Leute kennen, was mögen Leute gerne trinken letztendlich. Man lernt kennen, was sind vergleichbare Weine. Ich meine, dadurch, dass wir uns sowieso nur auf Weine in Deutschland fokussieren, ja, muss man einfach ein bisschen auch wissen, was sind sozusagen Pendants zu anderen Weinen, um zu wissen, was schenke ich am besten aus, wenn jemand einen wirklich schweren Rotwein eigentlich gerne aus Italien gerade trinken möchte und ich dann sage so, sorry, wir haben nur deutsche Rotweine. Und da muss man einfach wissen, wie man damit umgeht. Und das lernt man aber. Das ist sehr, sehr viel Erfahrungswert, was da einfach mit reinspielt.
Das heißt, du hast schon gesagt, ihr bezieht euch auf Deutschland, seid dann aber, also ich meine, bei uns regional wäre Rheinhessen. Rheinhessen spielt schon auch eine Rolle auf der Weinkarte.
Rheinhessen spielt eine sehr, sehr große Rolle, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben eine gute Weinkarte mit vielen Leuten aus Rheinhessen oder vielen Winzer und Winzerinnen aus Rheinhessen. Gehen trotzdem auch in die Pfalz, haben wir Sachen mit dabei. Richtung Baden, Franken haben wir 2, 3 Sachen dabei. An der Mosel einiges. Aber alles trotzdem noch in der Nähe, die einfach erreichbar ist für uns. Also Sachen, die man noch fassen kann, ja, wo man trotzdem einen Bezug zu schaffen kann.
Wenn du jetzt, habt ihr sonst irgendwie einen Fokus auf der Karte? Also jetzt abgesehen von Rheinhessen oder abgesehen von Regionalität?
Inwiefern meinst du einen Fokus?
Auf der Weinkarte?
Ja.
Also irgendwie, weiß ich nicht, Bio, sonst was, Naturwein würde bei euch naheliegen?
Ganz genau. Also es ist so, dass wir schon einen starken Fokus einfach auf Bio oder Biodünn haben letztendlich und dann sehr, sehr gerne mittlerweile auch Naturweine trinken, so wie diesen Petnat hier. und da es einfach wirklich so ist, wir möchten ganz gerne ein tolles Grundprodukt bei den Lebensmitteln haben. Also möchten wir ganz genau einfach auch mit Winzern und Winzerinnen zusammenarbeiten, die die beste Arbeit sozusagen in den Weinbergen leisten, die höchste Traubenqualität kriegen. Und dann musst du im Keller, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel machen. Natürlich ist es auch noch eine aktive Arbeit, aber wenn du schon eine hervorragende Traubenqualität hast.
Dann hast du ein gutes Ausgangsprodukt dann hat man die Hälfte schon gemacht.
Und das hat Potenzial dann, ja. Und so machen wir das beim Weinen dann eben auch, dass wir da schon auch drauf achten. Aber auch da eben auch eben auf diese Verbindung zu den Winzern achten, ja. Jeder, der ja Weine von uns, wo wir Weine ausschenken, der soll gerne im Restaurant mal gewesen sein und sich anzuschauen, findest du, dass es passen deine Weine in unser Restaurant rein? Ja. Das ist uns super wichtig, dass die Winzer sich auch einfach wohl damit fühlen, dass ihre Weine bei uns ausgeschenkt werden, ja.
Hast du im Moment Favoriten oder gibt's so einen Wein, den du immer empfehlst? Gibt es überhaupt einen Wein, der immer passt?
Einen Wein, der immer passt, finde ich schwierig. Also es gibt natürlich Weine, du kannst eine Flasche gerne aufziehen und kannst die über den ganzen Abend des Menüs sozusagen trinken. Ich muss sagen, ich bin selbst großer Fan, auch wenn das nicht komplett natural ist, von Carsten Saalwächter in Ingelheim ist das, der so relativ burgund angelehnte Weine einfach macht. Eine tolle Arbeit auch in den Weinbergen leistet, finde ich. Das ist was viele Menschen erreicht, was ich sehr spannend finde und toll finde, weil das ist nicht dieses 100% natural, aber wir haben trotzdem eine 100% gute Arbeit einfach von dem Winzer hinter den Weinen letztendlich.
Ich habe neulich tatsächlich auch mit ihm geschrieben irgendwie und auch den Fehler gemacht, ihn als Natural Winzer zu bezeichnen.
Das mag er gar nicht so gerne.
Mag er gar nicht so gerne. Nee. Habe ich auch gemerkt. Ich glaube, wir haben schon relativ viel abgedeckt, oder? So von Lebensmitteln, Pankraz bei euch. Ich habe auf jeden Fall sau Bock, bei euch bald mal ins Restaurant zu kommen, wenn ich mal wieder einen Tisch kriege.
Ja.
Wie lange seid ihr ausgebucht?
Wir sind ja sozusagen jetzt gerade für den Juli, dann sind wir 2 Wochen im Urlaub sozusagen. Wir machen einmal alles zu. Der Hofladen wird zu sein, das Restaurant ist zu für 2 Wochen, sind für den August schon ganz gut gebucht. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall einen Platz finden.
Ich setze mich einfach an Tresen.
Ganz genau.
Ich bin sowieso am liebsten am Tresen.
Das ist super. Und das sind auch die liebsten Plätze, glaube ich. So, da kriegt man am meisten mit von dem, was in der Küche passiert.
Das Tresenkind, ja. Ich habe 2 Fragen zum Abschluss noch an dich.
Ja, bitte.
Das eine ist, ich gebe dir einfach mal Platz, mit einem Irrtum aufzuräumen. Mhm. Hast du irgendwas, was du schon immer mal klarstellen wolltest?
Über das Restaurant?
Gerne über das Restaurant oder Lebensmittel, aber ich gebe dir auch Richtung in du hast freie Auswahl.
Ein Irrtum, was gerne klargestellt werden soll. Wir können was machen, was ganz cool ist. Weg von Hechtsheimer Wein, mit denen wir früher angefangen haben, ist, glaube ich, einfach ein Schritt gewesen, der in dem Sinne gemacht worden, weil wir ein neues Konzept angefangen haben zu fahren. Und es ist nicht ein Schritt gewesen, wo wir gesagt haben, so, wir möchten das nicht mehr hier haben und das passt nicht mehr 100% dazu, sondern wir haben einfach gesagt, wir möchten uns gerne weiterentwickeln. Das ist kein Nein zu den Weinen, die wir sonst ausgeschenkt haben, die wir nebenbei gesagt trotzdem auch noch machen für viele Veranstaltungen und größere Feiern, die wir machen, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen uns weiterentwickeln und wir wollen einfach ein bisschen was Neues noch mit dazu nehmen. Das ist, glaube ich, was wichtig ist, was gesagt werden sollte.
Finde ich gut.
Ja.
Und was sollte denn jede oder jeder mal probiert haben?
Jeder sollte mal probiert haben, neben dem Sauerteigbrot, weil darüber haben wir viel geredet, auf jeden Fall das Kartoffelpüree, was Paul nach dem Rezept seiner Oma oder Mutter kocht. Ich bin mir gerade gar nicht 100% sicher, aber das sollte auf jeden Fall probiert werden. Ich bin großer Kartoffelpüree-Fan.
Ich kann es verstehen. Ich muss allerdings sagen, Kartoffelpüree ist für mich die langweiligste Form von Kartoffeln.
Ist gar nicht schlimm, aber probier das einfach mal aus.
Ich komme zu euch und esse Kartoffelpüree.
Das ist simpel und man denkt, es ist fast ein bisschen zu simpel.
Ich liebe Kartoffeln.
Und ist dann positiv überrascht.
Okay, alles klar. Dann haben wir ein Kartoffelpüree-Date bei euch.
Sehr, sehr gut, ja.
Alles klar, ich freue mich drauf. Danke dir, Hanna. Es war sehr schön.
Ich danke dir, Felix.
Cheers.
Cheers.